Was passiert eigentlich, wenn du im Aufzug den Notruf drückst? Läutet dann wirklich sofort eine Sirene oder passiert erstmal nichts? Die Antwort geht zum Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Im Aufzug. Denn heute gibt es kein klassisches Interview, sondern eher ein Gespräch. Aufgezeichnet vor Publikum im Rahmen einer Veranstaltung der Grünen Bundestagsfraktion in Leipzig. Mein Gast dieses Mal ist Marina Weißband, Publizistin, Bildungsaktivistin und vielen noch bekannt als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Heute leitet sie unter anderem das Projekt Aula, das Schülerinnen und Schüler echte Mitbestimmung an ihren Schulen ermöglicht. In dieser Folge geht es um die Frage, die uns beide umtreibt. Was wäre eigentlich, wenn wir Inklusion nicht als Nischenthema für wenige denken, sondern als politische Kernidee für alle? Marina und ich sprechen über ruinöse Empathie und gut gemeinte Plakatkampagnen, die aber leider nichts verändern. Über Universal Design, also Gestaltung, die nicht trotzdem funktioniert, sondern einfach für alle da ist. Über das verlorene Gefühl von Selbstwirksamkeit in unserer Gesellschaft und darüber, was Kinder an Schulen uns über echte Demokratie beibringen können. Aufzugtür auf für Marina Weißband. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich heute daran erinnern, dass heute Stefanie Effner 50 Jahre alt geworden wäre. Sehr schade, dass sie nicht dabei ist. Sie war eine große Kämpferin für die Rechte behinderter Menschen und eine der ersten, jedenfalls mir bekannten Abgeordneten, also persönlich bekannten Abgeordneten mit Behinderung im Bundestag. Und wie der Zufall will, sind wir heute hier und sprechen über sie, aber auch über die Themen, die sie bewegt haben. Liebe Marina, ich bin sehr froh, dass wir uns hier im Podcast treffen und unterhalten. Und wir haben uns ja auch im Vorfeld ausgetauscht und überlegt, wie können wir so einen Dialog starten, weil wir uns ja auch einfach unterhalten wollen und es jetzt nicht einfach ein Interview ist. Und da fiel mir sofort die Frage ein, seitdem du politisch aktiv bist, welche deiner Ansichten von damals hast du heute eigentlich komplett revidiert? Oder gar gibt es etwas, was du bereust, was du früher mal gedacht hast?
Ja, absolut. Erstmal danke, dass ich da sein darf und danke auch, dass ich auf diese Weise da sein darf. Ich bin digital zugeschaltet, du bist in Leipzig und wir sind beide mit unseren Hilfsmitteln da. Du bist mit dem Rollstuhl da und ich bin mit der Digitalisierung da. Und ich mag es, dass das schon so ein inklusives Format ist in dieser Form. Habe ich mich massiv geirrt? Ja, definitiv. Es gab ein sehr peinliches Interview von 2013. Ich war bei den Piraten und ich wurde gefragt zur Frauenquote. Und das ist eine Inklusionsfrage, weil mein Irrtum inklusionsbezogen war. Ich habe gesagt, ich lehne eine Frauenquote ganz strikt ab. Wir erreichen Gleichberechtigung erst, wenn wir aufhören, Frauen wie Kühe zu zählen. Und mein Gedanke dahinter war, haha, wenn wir alle einfach nur gleich verhandeln, dann sind ja alle gleich. Voll clever. Und ich habe das inzwischen massiv reframed in meinem Kopf dazu, dass, und das trifft auch den Kern, glaube ich, unseres Gesprächs heute, wir alle Menschen sind mit sehr verschiedenen Startbedingungen, mit sehr verschiedenen Bedürfnissen, mit sehr verschiedenen Historien und Gepäck, mit dem wir ankommen. Und es ergibt total Sinn, verschiedene Menschen verschieden zu behandeln, um alle auf ein gleiches Niveau zu bringen. Das war sozusagen jugendliche Naivität. Wie war das bei dir? Hast du in deiner Arbeit rund um Inklusion dich bei etwas massiv geirrt?
Da gibt es einiges. Also ich glaube zum Beispiel, dass ich sehr lange Sätze nachgeplappert habe, die man so in der Inklusionsbubble immer wiederholt hat und auch gesagt hat und ich selber wenig hinterfragt habe, was solche Sätze eigentlich bedeuten. Und meistens waren diese Sätze von nicht behinderten Menschen gesagt worden, die in diesen Bereichen auch unterwegs sind Und ich habe einfach von der Ehrfurcht ihnen geglaubt, weil sie vielleicht höheren Rang hatten oder weil sie länger dabei sind. Und einer dieser Sätze ist, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Wir müssen die Vorurteile abbauen. Wir müssen die Ängste beseitigen. Und es wiederholt sich dann in verschiedenen Formen und Farben. Und ich habe diese Sätze selber lange gesagt. Und am Ende bin ich aber eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Sätze ruinöse Empathie sind. Weil sie überhaupt nicht sagen, wie wir das Problem lösen. Ne? Also wenn jemand sagt, das würde so ein Markus Söder sagen, in einer Sonntagsrede, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und alle würden nicken und alle würden klatschen. Wenn man ihn aber fragt, wie lösen wir denn das Problem? Wie senken wir denn die Barrieren in den Köpfen? Dann würde er wahrscheinlich keine Antwort darauf haben. Oder irgendwas anderes sagen. Und dann gibt es vermeintliche selbsternannte Expertinnen, meistens auch Menschen ohne Behinderung in Wohlfahrtsunternehmen, in Kirchen und so weiter. Und die haben da eine Antwort darauf oder Soziallotterien. Und die Antwort ist, wir müssen aufklären. Mhm. Und diese Aufklärung sieht man dann in Plakaten oder in Werbespots oder Festen und Festivals, wo eigentlich schon im Titel kommuniziert wird, was vom Publikum erwartet wird, aber nicht die Lösung aufgezeigt wird. Ich mache mal ein Beispiel. Es gab eine große Werbekampagne einer großen Soziallotterie mit einem großen Supermarkt, in der es hieß, auch Kinder mit Behinderung haben ein Recht auf Spielplätze.
Ja.
Und das war dann die Aufklärung. Und dann frage ich mich, okay, zeig mir doch den einen Menschen da draußen, der das nicht so sieht.
Aber wo sind die Spielplätze? Wo sind die Spielplätze, auf denen alle Kinder spielen können?
Genau. Und selbst wenn sie jemanden finden, der das nicht so sieht, der sagt, Menschen mit Behinderungen haben kein Recht auf Spielplätze, dann würde das Plakat diese Menschen ja nicht umstimmen. Mhm. Und das nennt man in der Kommunikation Streuverlust. Das heißt, der Einzige, der wirklich verliert, sind Menschen mit Behinderung. Und die Einzigen, die wirklich gewinnen, sind die Soziallotterie und der Supermarkt. Aber es ging nie um Spielplätze. Was kann man also tun? Man könnte mit dem gleichen Geld auch, keine Ahnung, Architektinnen schulen, wie man barrierefreie Spielplätze baut. Man könnte Stadtplanerinnen schulen, wie man das alles macht. Man könnte auch Anwältinnen bezahlen, die Gesetzestexte schreiben, wie man sie verpflichtet, oder man könnte Anwälte bezahlen, die StadtplanerInnen verklagen, warum der neu gebaute Spielplatz nicht barrierefrei ist. Aber stattdessen macht man Plakate. Und das ist ruinöse Empathie. Und das habe ich lange geglaubt, dass man lange nur aufklären muss und dann löst sich das Problem schon. Und davon bin ich inzwischen nicht mehr überzeugt.
Ein anderer Beef, den ich damit habe, ist, dass so eine Plakatkampagne, um bei deinem Beispiel zu bleiben, auch Kinder mit Behinderungen haben ein Anrecht auf Spielplätze. Das macht
eine Binsenweisheit.
Das macht eine künstliche Grenze, wo keine sein sollte. Kinder haben ein Recht auf Spielplätze, Punkt.
Genau.
Aber jetzt fange ich an, behinderte Kinder von nicht behinderten Kindern zu trennen, was auch immer das ist. Und das war der erste Gedanke, den ich so ein bisschen hatte, als es ging, hey, wir machen Inklusion zu einer politischen Kernbotschaft. Und mein erster Gedanke, und da habe ich mich wirklich auch erwischt, war, ja, aber zieht das so eine Minderheitengruppe sofort so in den Fokus zu stellen? Und ich glaube, an der Stelle ist das gar nicht, was ich meinen will mit Inklusion. Weil ich hatte sofort bei Inklusion natürlich meine rapiden Assoziationen waren, ne, womit ich aufgewachsen bin. Sonderschule, Rollstuhlrampe, Beauftragte. Diese Dinge, die wir in so einen Spezialbereich gepfercht haben. Und ich glaube, was fehlt in dem ganzen Thema, ist diese Betrachtung, dass alle Menschen ein bestimmtes Set von Bedürfnissen haben und bestimmte Zugangsschwierigkeiten haben und manche mehr und manche weniger. Aber dass es nicht diese magische Grenze gibt von, guck mal, das sind die behinderten Menschen, also außer die, die einen Schwerbehindertenausweis haben vielleicht, ja, aber so, das sind die behinderten Menschen, das sind die nicht behinderten Menschen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir darüber, dass wir das ganz neu definieren und fragen, was wäre eine Inklusion, die tatsächlich alle Menschen inkludiert und dieses Recht Spielplätze für Kinder durchsetzt.
Du hast da den Aspekt des Universal Designs ins Spiel gebracht, was, glaube ich, etwas ist, was gar nicht so viele Leute kennen. Aber Universal Design, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist aber ein Design, egal von was, Dienstleistungen, Produkten, Gebäuden, Fahrzeugen, das so gestaltet ist, dass egal wie du kommst, egal mit welchen Grundvoraussetzungen, du sie auf die ein oder andere Art genauso mitnutzen kannst. Also du kannst in einem Bus stehen oder sitzen, du kannst vorne oder hinten einsteigen und vielleicht ist die einzige Barriere, die es gibt, hast du ein Ticket oder nicht. Aber alles andere ist quasi, egal ob du Einschränkungen hast oder nicht, für dich möglich. Hast du noch andere Beispiele für Universal Design?
Genau, also das älteste Beispiel im Buch, das man häufig bemüht für Universal Design, ist, dass eine abgesenkte Bordsteinkante für einen Rollstuhl halt auch eine abgesenkte Bordsteinkante für einen Kinderwagen ist oder für jemanden mit Koffern, mit Rollkoffern. Oder gutes Universal Design, Schalldämpfung in Restaurants, damit alle Menschen, also Menschen mit sensorischen Dingen können dann in Ruhe in Restaurants essen, aber für alle anderen ist es auch angenehmer. Design, das an alle Menschen denkt und an Minderheiten denkt, ist Design, das normalerweise für alle besser ist. Wenn wir zum Beispiel ein Amtsschreiben so formulieren würden, dass Jugendliche es verstehen und dass Menschen, die gerade dabei sind, Deutsch zu lernen, es verstehen, dann ist es auch verständlicher für alle anderen. Das heißt, wenn wir sagen, wie erzählen wir eine große politische Erzählung, die sich abhebt von dem, was gerade so an Rechtsdingen passiert, dann reicht es ja nicht zu sagen, ich bin gegen rechts, sondern wir müssen fragen, was bedeutet das auf einer inhaltlichen Ebene? Und die Antwort ist, Rechte versuchen zu spalten. Sie versuchen zu sagen, hier sind die Männer und hier sind die Frauen. Hier sind die Behinderten und hier sind die Nichtbehinderten. Hier sind irgendwie die Reichen und hier sind die Armen. Und wir versuchen zu sagen, wie schaffen wir eine Welt, an der wir alle teilhaben können? Und ich glaube, dass Universal Design und das Lautmachen von der Verschiedenheit von menschlichen Bedürfnissen genau die Antwort darauf wäre. Siehst du das auch so?
Ja, und ich glaube, viele Leute, die hier uns zuhören, die haben das alles so auch schon mal in irgendeiner Form gehört. Ich glaube, die Gefahr, wenn man so redet und sagt, Barrierefreiheit ist für alle, steckt dann schon da drin, dass dann so Floskeln gesagt werden können wie, wir alle haben ja eine Behinderung. Mhm. Und dann sage ich, ja, aber dann habe ich eine mehr. Mhm. Und es darf es quasi nicht relativieren.
Ja.
So Wörter wie Inklusion sind schon auch gerade in der Gefahr, dass sie alle meinen und die Dimension Behinderung wieder als erste vergessen oder als letzte genannt wird. Das heißt, wir müssen, wenn wir eine neue Erzählung aufbauen, sicherstellen, dass wir nicht einfach nur von Inklusion reden und dann vergessen mit der Zeit, wen wir meinen. So wie wir das auch bei dem Begriff Vielfalt gemacht haben. Beim Begriff Vielfalt beobachte ich schon, dass es fast nur noch um Genderfragen geht und wenig um Menschen mit Behinderung oder Menschen mit, die staatenlos sind oder Menschen, die in Armut leben. Sondern dann oft eher auf Gender-Themen bleiben.
Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir sind in einem ständigen Spannungsverhältnis. Einerseits müssen wir als Minderheiten und als vielfältige Gesellschaft Solidargemeinschaften bilden, weil der alte Spruch gilt, wir sind nicht frei, bis wir alle frei sind. Und auf der anderen Seite, je universeller wir die Erzählung machen, desto schneller neigen Gruppen dazu, unterzugehen. Das ist so. Und vor allem die Gruppen, die nicht gut Advocacy für sich selbst machen können. Ich finde das auch richtig zu sagen, es ist wichtig, bei dem Begriff Menschen mit Behinderungen absolut explizit zu nennen und zu meinen. Und gleichzeitig erzählen wir natürlich auch eine politische Erzählung an eine ableistische Mehrheitsgesellschaft, in der zwar die Gruppe der Menschen mit Behinderungen rapide wächst, aber die Gruppe der Menschen, die wahrhaben wollen, dass sie eine Behinderung haben, nicht ganz so schnell wächst.
Zumal, glaube ich, viele alte Menschen sich nicht als behindert bezeichnen würden, auch wenn sie es wahrscheinlich faktisch sind. Und ich drehe das immer ganz gerne so, dass Barrierefreiheit noch niemanden eingeschränkt hat. Also es gibt quasi keine Barrierefreiheit, unter der jemand ohne Behinderung leidet. Also niemanden stören Untertitel. Man kann sie meistens ausschalten. Niemand sagt, oh mein Gott, hier gibt's einen Aufzug, jetzt muss ich die Treppe nehmen. Das ist, das finde ich tatsächlich interessant. Niemand fühlt sich gestört, wenn es Gebärdensprachdolmetschung gibt. Wenn ich sie nicht brauche, bin ich vielleicht inspiriert. Und es scheitert immer, aber trotzdem an den vermeintlichen Kosten. Und dieses Argument ist so ein Totschlagargument geworden, dass selbst wenn man eigentlich davon überzeugt ist, es alles schlägt.
Ich möchte einerseits anerkennen, doch, das kostet was. Ja, einen Aufzug dahin zu bauen, kostet Geld. Den Aufzug zu warten, kostet auch Geld. Und einen Gebärdensprachdolmetscher zu bezahlen, kostet auch Geld. Und wisst ihr was? Es erzeugt auch jede Menge Geld. Also wenn wir jetzt rein finanziell sprechen, was unserer Gesellschaft alles entgeht, weil schon durch unser Bildungssystem viele Kinder mit enormen Begabungen, mit potenziell zukunftsverändernden Ideen gar nicht erst kommen, gar nicht erst in die Lage versetzt werden, diese Ideen umzusetzen. Was uns an Menschen auf dem Arbeitsmarkt entgeht, was uns an gesellschaftlicher Teilhabe entgeht und was uns an Folgekosten durch Mangel von gesellschaftlicher Teilhabe entsteht. Wenn ich nicht in der Lage bin, zum Beispiel barrierefrei mich durch die Stadt zu bewegen, dann bleibe ich zu Hause. In der Folge atrophieren die Muskeln, die ich noch habe. In der Folge werde ich kranker und falle der Krankenkasse noch mehr zur Last. Ah, da sind wir wieder mit der tollen verinnerlichter Ableismus. Ich falle zur Last. Aber wir müssen doch auch, wenn wir schon über Kosten reden, dann müssen wir genau wie bei Kümmern um die Infrastruktur uns beim Kümmern um Menschen fragen, was kostet es denn, wenn ich es nicht tue?
Gleichzeitig sind diese Kosten natürlich ein Argument, die sich durch unsere gesamte Gesellschaft gefressen haben. Es ist egal, um welche Themen es geht, ob es um Klimaschutz geht, ob es um Bildung geht, ob es um Inklusion geht. Eine andere Beobachtung, die ich mache, und die versucht ihr mit Aula, glaube ich, genau ganz aktiv zu bearbeiten, ist, dass wir als BürgerInnen auch ein bisschen vielleicht das Gefühl der Selbstwirksamkeit verloren haben. Also wir können jetzt hier oben sitzen und von einer schönen Welt erzählen, dem Regenbogen-Einhornland, wie wir uns das alles wünschen. Und es haben ja auch schon viele versucht vor uns und es haben auch schon viele vor uns gesagt. Aber trotzdem, glaube ich, macht sich so ein Gefühl von Lethargie breit in der Gesellschaft, die zu einer Politikverdrossenheit führt, weil wir, egal wen wir wählen, das Gefühl nicht loswerden, es ändert nichts. Und diese Selbstwirksamkeit ist uns scheinbar verloren gegangen. Und das versucht ihr mit dem Projekt Aula an Schulen ganz konkret zu lösen. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Der Dank geht heute an Heike, Anne, Susanne und David. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge.
Ja, weil das Gefühl der Selbstwirksamkeit verloren geht, wenn wir glauben, es sei nur unsere Aufgabe zu wählen. Wir betrachten Demokratie zunehmend wie ein Konsumgut, weil wir in allem anderen auch wie Konsumenten unterwegs sind. Und gerade bei den SchülerInnen, mit denen ich arbeite, wir arbeiten ja an deutschen Schulen, wir sind ein Schülerbeteiligungsprojekt, beobachte ich, wie, wenn sie jahrelang immer gesagt bekommen, du musst um 8 Uhr morgens hier sein, du musst hier und hier sitzen, du musst fragen, bevor du auf Klo gehen darfst, du musst für die Prüfung Dinge auswendig lernen, dann stellt sich bei ihnen so eine erlernte Hilflosigkeit ein. Sie sogar wenn ich ihnen sage, ihr dürft jetzt mitgestalten, haben sie überhaupt keine Motivation, das zu tun, weil sie damit rechnen, egal was sie versuchen, es wird ja eh nichts draus. Und wie wir arbeiten, ist ja, dass wir ihnen praktische Macht geben, die vertraglich zugesichert ist und sie in die Lage versetzen, eigene Ideen und Bedürfnisse ins Schulleben einzubringen, mit ihren Klassenkameraden und Schulkameraden zu diskutieren und darüber abzustimmen und das dann umsetzen zu dürfen. Und eine Sache ist mir an dem Prozess aufgefallen, die ich hierfür wahnsinnig relevant finde. Normalerweise sind in der Schule ja die akademisch begabten Kinder erfolgreich. Ja, also wenn du migrantischen Hintergrund hast, kommst du schon mal sowieso nicht aufs Gymnasium oder zumindest ist das viel schwerer. Und ab da wird halt sortiert. Ne? Die Schule versucht standardisiert einerseits eine Ausbildung hinzukriegen, eine Grundausbildung entlang sehr eindimensionaler Kriterien und andererseits Kinder zu sortieren von gut nach schlecht. Wenn bei Aula Kinder sich beteiligen, ich werde immer gefragt, ja, aber beteiligen sich denn alle? Nein. Und die, die sich beteiligen, beteiligen sich auf äußerst verschiedene Weise. Es gibt das eine Kind, das hat am Tag 10.000 Ideen und 9.000 davon sind wirklich beschissen. Und es gibt es das andere Kind, das kann die 1.000 fantastischen Ideen super erkennen. Und dann gibt es ein anderes Kind, das ist ganz negativ, das sieht immer, was schiefgehen könnte und das plant für den Notfall und macht so richtig handfeste Projektpläne. Und dann gibt es aber ein Kind, das ist super sozial und das geht durch die Klassen und macht Werbung für die Ideen. Alle arbeiten verschieden. Jeder arbeitet entlang seiner Stärken und ich habe noch kein einziges Kind in meinen über 10 Jahren Arbeit jetzt erlebt in dem Projekt, von dem ich gesagt hätte, das kann gar nichts. Aber wir behandeln bestimmte Menschen so, als ob sie gar nichts können. Und wenn wir Menschen so behandeln, dann fangen sie irgendwann auch an, sich so zu benehmen.
Hast du ein Beispiel für eine Initiative, die in Aula beschlossen wurde und umgesetzt wurde?
Zum Beispiel kostenlose Menstruationsprodukte auf allen Toiletten. Ein Beispiel war, dass eine Schule Lernzettel mit in die Klausur nehmen durfte. Ein Beispiel war ein Gebetsraum. Das kam von muslimischen SchülerInnen. Dann kam jemand mit einem Verbesserungsvorschlag. Ja, aber auch bitte für SchülerInnen aller Glauben. Und dann kam noch ein Verbesserungsvorschlag. Ja, aber bitte auch für solche, die einfach mal einen ruhigen Raum brauchen, um sich 5 Minuten zurückzuziehen. Die
sollen so wie am Flughafen, benutzen. Der Gebetsraum.
Ja, so wie am Flughafen, sowas. Das war den SchülerInnen ein Bedürfnis und sie haben es umgesetzt, weil sie es dürfen. Und dadurch fühlen sie eine Ownership, so dass es, ich bin hier nicht mehr Besucher, sondern das ist mein Raum. Und zwar egal, wer ich bin, egal, was ich brauche, ich darf hier meine Bedürfnisse äußern und ich bin hier legitim. Ich darf hier sein, ich bin keine Last. Und ich trage was bei.
Und wenn wir das jetzt hochskalieren auf die Gesellschaft, also raus zu unseren NachbarInnen, was könnten da Themen sein, die ein Aula-Projekt entscheiden könnte? Und wo hört es aber auch auf?
Naja, Aula gibt den Menschen natürlich nur so viel Macht, also den SchülerInnen jetzt. Aber wenn wir das weiterdenken, Demokratie, das muss verbindlich sein. Ja, ich darf keine Pseudobeteiligung machen. Ich habe das schon so oft erlebt. Hier in Münster wurden Bürgerentscheide gemacht und die hatten dann Vorschlagscharakter. Und dann fühlen sich die Menschen verarscht, weil sie denken, ich habe mir jetzt Mühe gemacht, ich habe recherchiert, ich habe für Mehrheiten geworben und jetzt sagt die Verwaltung, jo, danke für den Vorschlag, wir gucken mal und tut's in die Rundablage. Und da stößt das, glaube ich, auf eine Grenze. Denn in Wirklichkeit, wo wir Partizipationsprozesse einführen, kommen wir ja plötzlich dazu, dass Menschen ihre Bedürfnisse mitteilen und selber aber Lösungen haben, weil sie ja ExpertInnen sind. Das ist das, was mich immer so fertig macht, dass Inklusion immer so von oben gedacht wird, ah ja, wir müssen ein paar Rampen machen. Wir haben doch als behinderte Menschen sind wir doch die Hälfte unseres Tages damit beschäftigt, Lösungen für unsere eigenen Probleme zu erdenken. Wir sind ja notgedrungen sehr kreativ. Das heißt, wir haben einen riesigen Pool an Expertinnen für alles, für Einsamkeit, für Wohnen, für wie können wir vielleicht bessere Wohnmodelle machen, für Schule, wie können wir Bildung besser aufbauen. Ich gehe jetzt in realpolitische Bereiche, wo es brennt, meiner Meinung nach. Was brauchen wir, wie unsere Innenstädte aussehen, um wieder dieses Gefühl von Ownership zu haben? Wir haben dafür Lösungen in den Köpfen der Bevölkerung. Wir müssten sie abrufen. Und das geht über verbindliche politische Beteiligung.
In Berlin ist ja gerade Wahlkampf und da hängen an den Straßen halt dann Plakate. Und alle Plakate, die ich bisher gesehen habe, senden eine Botschaft an vermeintlichen WählerInnen, so nach dem Motto, so musst du jetzt auch denken. Und da gibt's eine Partei, die möchte das Tempelhofer Feld bebauen. Und ich habe mich gefragt, in meinem Freundeskreis gibt es niemanden, der sagt ja. Finde ich auch. Könnte man vielleicht einen Anfang von Aula starten, indem man auf Wahlplakaten die BürgerInnen fragt, was brauchst du? Und mit dem QR-Code?
Wir haben das tatsächlich mal gemacht mit den Piraten. Wir hatten Wahlplakate zum Beschreiben, was natürlich mehr eine Kunstaktion als politische Partizipation war. QR-Code, also es gibt natürlich nichts, was leichter zu hacken ist als ein schlecht durchdachter Partizipationsprozess, der online funktioniert. Da habe ich viel Leid erfahren. Und
aber das, da habt ihr ja die Expertise im Haus.
Ich glaube, dass das total sinnvoll wäre. Und ehrlich gesagt, wenn wir von einer neuen politischen Erzählung sprechen, dann wird die Partei gewinnen, die den Menschen Selbstwirksamkeit gibt. Weil das ist ja die Lüge der AfD. Die Illusion von Selbstermächtigung, dadurch, dass man die AfD ermächtigt, mal auf den Tisch zu hauen. Dieses auf den Tisch hauen ist ja eine Bewegung, die da gewünscht wird. Und dieser Wunsch, der ist legitim, denn wir haben mehrere politische Bereiche. Ich würde gleich dich auch noch fragen, ne, wo es aus deiner Sicht am meisten diese Inklusion braucht. Aber ich glaube, wenn wir von der großen Erzählung sprechen, dann müssen wir auch in die Richtung stoßen, mit dem Unterschied, dass wir nicht darüber lügen dürfen, wo der Schmerz herkommt. Weil die AfD macht es sich sehr bequem. Die nutzt eine objektiv blöde Lage, die Entfremdung von Politik, die Menschen merken ja, oh, Reiche werden reicher, Arme werden ärmer. Wir haben sehr unterschiedliche Möglichkeiten zur Teilhabe, je nachdem, wie able-bodied Menschen sind, aber auch je nachdem, wie reich sie sind, wie vernetzt sie sind. Einsamkeit ist ein Marginalisierungskriterium. Und wir laufen Gefahr abzurutschen. Und wir laufen Gefahr, irrelevant zu werden. Politisch absolut irrelevant. Und davor haben Menschen völlig zu Recht Angst. Und dann kann ich natürlich diese Angst und diese Wut nehmen und auf Migranten lenken oder auf wen auch immer. Das ist Manipulation. Manipulation funktioniert immer ganz gut. Aber ich kann ja auch ehrlich dahin gehen, wo der Schmerz herkommt. Und ich glaube, die Partei, die das macht und die Menschen wirklich partizipieren lässt und ehrlich nachfragt, woher kommt dein Bedürfnis, was steht dahinter und nachforscht, wo der Schmerz bei Menschen herkommt und diese Bereiche angeht, die wird abräumen. Und deswegen wollte ich nochmal an dich die Frage zurückspielen, was sind so bei dir die Bereiche, wo du sagst, da müssen wir anfangen, wenn wir jetzt sagen, wir machen Inklusion als Gesellschaftspolitik, welche Ressourcen sind da am meisten gefragt, deiner Meinung nach?
Also ich habe vor einigen Monaten mich mit einem relativ bekannten Filmregisseur unterhalten und der in unserer Bubble gar nicht so unterwegs ist und der hat mir irgendwann die Frage gestellt, warum ist eigentlich die Progressive, wenn ich das mal allgemein formuliere, immer so darum bemüht, in ihren Kommunikationserzeugnissen, egal was es ist, in den Botschaften zu erzählen, was sie vom Publikum erwarten. Ne? Also Festival für alle, mittendrin Sportfest, was auch immer, wo immer schon gesagt wird, das sollst du machen, wenn du hier bist. Und es gibt Menschen da draußen, die wollen nicht, dass etwas für alle ist. Oder sie wollen auch nicht unbedingt von Anfang an mittendrin sein, sondern sie möchten vielleicht erstmal nur am Spielfeld ranschauen. Und wenn wir uns jetzt von den Rechten abgucken würden, wie sie ihre Feste nennen. Die sagen nicht Stadtfest für Deutsche, sondern die sagen einfach Stadtfest. Und da gibt's dann auch Bratwurst mit Fleisch. Und es ist dann die Wahl der Leute, die da hinkommen, ob sie Fleisch oder vegan essen oder nicht. Es ist die Wahl des Publikums, ob sie die Musikband mit behinderten KünstlerInnen gut finden oder nicht. Aber es wird ihnen nicht von vornherein von ihnen erwartet, dass sie das gut finden müssen. beziehungsweise wir können ganz viele Gelegenheiten schaffen, sie zu überraschen. Also wenn du quasi nicht weißt, was dich erwartet und du neugierig hinkommst, weil da gibt's Bratwurst, und dann siehst du da plötzlich eine KünstlerInnen-Band, wo auch MusikerInnen mit Behinderung dabei sind, dann könntest du ja überrascht sein und sagen, ah, die sind ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, das müssen wir mehr schaffen. Orte der Begegnung, natürlich der sicheren Begegnung, gar keine Frage, und weniger theoretisch drumherum reden. Das heißt, in der DNA von allem, was produziert wird, müsste es barrierefrei sein, die Bühne auch, damit eben auch KünstlerInnen mit Behinderung kommen können. Aber es, dass wir das nicht wie so eine Monstranz, wie ErzieherInnen vor uns hertragen und sagen, du musst aber erst einer von uns werden, damit du hier sein darfst. Weil sonst kommen nur die, die so sind wie wir. Und die können wir zwar bestätigen und bestärken in unserem Handeln, das auch wichtig ist, aber so erreichen wir relativ wenig neue Leute.
Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Fest eine Bratwurst brauche. Ich glaube, wenn wir uns nach dem Prinzip richten, wir können natürlich sagen, wir haben hier einen Wagen mit veganem Essen. Aber wir können auch auf das universelle Prinzip zurückgreifen. Was mögen alle Menschen? Wir haben hier einen Wagen mit leckerem Essen. Universell gute Küche. Und dann sind alle glücklich, weil niemand sagt, oh, in diesem leckeren Falafel ist aber gar kein Fleisch.
Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube auch, dass wenn man das immer so aktiv kommuniziert, verschreckt man auch vielleicht teilweise sogar Leute wie uns, die das schon alles viel zu oft und viel zu lang gehört haben. In meiner Bubble gibt es sehr viele Leute, die sagen, Inklusion ist erst dann erreicht, wenn wir das Wort nicht mehr gebrauchen. Und dann denke ich auf der anderen Seite, ja, aber wir brauchen solche Wörter ja auch, um eine Kurzform zu haben von dem, was wir meinen. Sonst müsste man ja immer bei der großen Erzählung anfangen, jedes Mal neu. Liebe Marina, wir sind schon bei der halben Stunde um. Danke, Marina. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, was passiert, wenn man den Notrufknopf drückt? Die Antwort: keine Panik. Du wirst direkt mit einer Notrufzentrale verbunden. Wichtig: halte den Knopf mindestens 3 Sekunden gedrückt. Dann kommt ein Techniker oder eine Technikerin, um dich zu befreien. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.